In dem Roman Jenseits schildert der Journalist und Autor Yassin Musharrabash, wie sein deutscher Romanheld Gent Sassentin ein radikaler IS-Kämpfer wird. Dabei deutet eigentlich von seinen Voraussetzungen nichts darauf hin, dass er diesen Weg einschlägt. Also er ist klug, er kommt aus einer Familie, die erstmal mit Religion nichts am Hut hat. Er ist ein guter Deutscher eigentlich und im Grunde ist er auch schon etwas zu alt, um den Rattenfängern der IS-Ideologen von denen eingefangen zu werden. Yassin Musharrabash, der Autor, ist heute bei uns im Studio. Herr Musharrabash, warum wird Ihr Romanheld trotzdem ein Kämpfer für den Islamischen Staat?
Es gibt zwei große Zugänge, glaube ich, zur Radikalisierung. Die eine ist über Emotionen und die andere ist über Ideen. Und Gent ist jemand, bei dem Ideen, Gedanken eine sehr große Rolle spielen. Und das wollte ich an ihm einmal beschreiben, exemplarisch. Und tatsächlich erlebt er eine persönliche Tragödie in seiner Familie. Das wirft ihn komplett aus der Bahn. Also daraufhin bricht er sein Studium ab.
Die Schwester begeht Selbstmord.
Genau.
Seine Schwester.
Das ist natürlich eine ganz große Kränkung, eine ganz große Tragödie und ein Verlust. Und er fängt an zu saufen, bricht sein Studium ab. Und dadurch wird er plötzlich empfänglich, auch für große Sinnfragen. Seine Schwester hat sich ihm das Leben genommen. Was bedeutet denn das? Macht er das auch nur langsamer, dadurch, dass er sich da gerade anfängt, zu Tode zu saufen? Was passiert da mit ihm? Und dann hat er eine schicksalhafte Begegnung mit jemandem, den wir später besser kennenlernen, ein Imam. Erstmal noch ein okayer Imam, einer, der jetzt kein totaler Radikaler ist, aber schon ein sehr frommer Mann. Und der mit einem ganz einfachen Zitat des Propheten Mohammed bringt der Gent zum Nachdenken. Und plötzlich geht bei Gent eine Gedankenkette los. Warum lebe ich überhaupt?
Das heißt, Gent ist fix und fertig, ja. Er hat Drogen genommen, er ist wirklich am Bodensatz des Lebens angelangt. Dann sitzt er in so einem Taxi und dann hört er plötzlich wie dieses Zitat.
Ja.
Ich darf das mal benennen. Der Pfeil, der dich treffen soll, wird dich nicht verfehlen. Und der Pfeil, der dich verfehlen soll, wird dich nicht treffen.
Genau.
Warum ist das so wichtig? Warum ist das so ein Initial für
ihn? Weil das bei Gent zum ersten Mal den Gedanken auslöst, es könnte einen Plan geben. Jemand könnte etwas mit mir vorhaben. Es gibt sowas wie einen Fall, der mich nicht treffen soll oder treffen soll. Irgendein Fall soll mich treffen. Irgendwas soll mit mir passieren. Wer ist diese Macht, die möglicherweise über mein Leben bestimmt? Und wenn es diese Macht gibt, dann hat die mich ja möglicherweise geschaffen. Möglicherweise gibt es eine Aufgabe für mich. Einen Sinn in meinem Leben.
Aber woher weiß er, dass diese Macht der Islam ist oder der Islamismus?
Naja, er kommt da jetzt erstmal nur drauf, weil der Mensch, den er da schicksalhafterweise trifft, ein gläubiger Muslim ist, der ihm eine Menge dazu erzählen kann und ihn bestärkt in dem Gedanken, dass das die Antwort sein könnte auf die Frage, von der er bis vorgestern noch gar nicht gewusst hat, dass er sich die gestellt hat. Ich glaube, dass an ähnlichen Punkten andere Leute auch auf andere Ideologien sozusagen einsteigen können. Aber bei ihm ist es eben die, was, glaube ich, damit zu tun hat, so wie ich mir Gent vorstelle, so wie er in meiner Gedankenwelt lebt, damit zu tun hat, dass Gent jemand ist, der den das gefällt, dass der Prophet Mohammed zum Beispiel als historische Figur verbürgt ist. Dass man wirklich was über den weiß.
Also sein Denken, die Struktur seines Denkens kann weiter funktionieren. Mhm. Also innerhalb dieses bestimmten Kosmos gibt es ein bestimmtes logisches System. Er kann also diese Struktur seines Denkens mitnehmen in seine neue Welt.
Genau, außer dass er am Ende natürlich in eine ganz fiese Situation gerät, weil er von seinem Denken her keine Kompromisse machen kann. Er glaubt, dass es ist die absolute reine Lehre. Und er hat eben als jemand, der sehr areligiös aufgewachsen ist, kein Gespür für gelebte Religion. Er weiß nicht, dass man da auch Widersprüche aushalten muss. Das Glauben nicht bedeutet zu wissen, sondern er malt nach Zahlen sozusagen und kommt an seine Grenzen immer, wenn Dinge nicht sofort zusammenpassen.
Aber dann spielt die Emotionalität doch wieder in sein Leben hinein. Also wir sehen ihn da in unglaublich grausamen Szenen. Mhm. Also er wird da der Beauftragte, anderen Menschen die Hände abzuhacken. Mhm. Das muss er machen, weil er kurzzeitig Medizin studiert hat und da ein bestimmtes medizinisches Wissen hat. Er nimmt auch an einer Steinigung teil. Und da flackert plötzlich auch sein altes Leben, vielleicht auch seine alte emotionale Erziehung in ihm durch, so ganz abgeschnitten ist das also nicht. Also da kommt noch was anderes dazu,
oder? Ja, natürlich, genau. Ich glaube, dass er schon ein bisschen anders ist als viele, die über diese rein emotionale Schiene reinrutschen, bei der Gemeinschaft eine große Rolle spielt. Gent ist ja ein Einzelgänger. Selbst innerhalb des IS ist er mehr oder weniger ein Einzelgänger. Aber diese Rationalisierung, die er gezwungen wird, jedes Mal weiter zu denken, wenn er in so eine Situation gerät, die finde ich bestrickend und von der weiß ich auch, dass es die bei anderen Leuten gegeben hat. Nur um ein Beispiel zu nennen, als er sich zum ersten Mal mit der Frage auseinandersetzen muss, dass der Glaube, so wie er ihn versteht, auch töten verlangt. Das ist etwas, das geht ihm erstmal gegen den Strich. Und dann rationalisiert er das, indem er denkt, Moment mal, vielleicht bin ich ja nur gehirngewaschen. Vielleicht ist Töten ja ganz normal. Die meisten meiner Vorfahren haben wahrscheinlich irgendjemanden getötet und nicht mal mit der Wimper gezuckt. Und dann denkt er, na gut, dann muss ich das von mir trennen, das mit dem ich aufgewachsen bin. Diese Tötungshemmung ist Quatsch, die hat man uns eingeredet.
Das ist nicht leicht zu begreifen. Also auch diese grausamen Szenen, die sind nicht einfach zu lesen. Steinigungen oder wenn Menschen die Hände abgehackt werden, weil wir plötzlich sowas ganz Wildes, Archaisches da erleben, das weit weg ist von unserer westlichen Welt. Wir haben uns eigentlich im Griff, sind domestiziert. Aber wie dünn ist das Eis? Sind wir dazu vielleicht alle in der Lage, auch zu solchen Bestien zu werden?
Ich glaube, dass wir definitiv alle dazu in der Lage sind. Und die Frage, gerade in Deutschland zu stellen, beinhaltet schon fast die Antwort. In einem Land, das gerade mal 2,5 Generationen entfernt ist, von unaussprechbaren Grausamkeiten in industriellen Maßstab, da sollte man sich natürlich bewusst sein, dass dieser Firnis der Zivilisation immer sehr dünn ist.
Nun hat Ihr Roman 3 verschiedene Handlungsebenen, die Sie geschickt miteinander verweben. Sie erzählen die Geschichte dieses jungen Mannes, der zum IS-Terroristen wird. Sie erzählen aber auch die Geschichte einer recherchierenden Journalistin. Und Sie erzählen von einem jungen Mann, der für den Verfassungsschutz arbeitet. Das ist auch eine unheimlich interessante Figur. Welche Funktion hat der?
Also ich versuche natürlich, meine Figuren nicht nach reiner sozusagen Nutzen für die Erzählarchitektur einzusetzen. Mir ging es darum, dass ich erstmal spiegeln wollte, wie sieht so ein Fall, so ein Terrorfall, der Fall eines deutschen Terroristen aus verschiedenen Perspektiven aus. Ne? Darum erleben wir die journalistische Begleitung dieses Falls und darum erleben wir auch, wie die Sicherheitsbehörden mit so einem Fall umgehen. Und dieser deutsche Verfassungsschützer ist ein Libanese, der in Deutschland aufgewachsen ist, oder zumindest seit sehr vielen Jahren hier lebt. Ja, und der erlebt Folgendes. Weil er aus dem Nahen Osten stammt, weil er Arabisch spricht, weil ihm diese ganze Welt der IS-Ideologie auch gar nicht so fremd ist wie vielen Deutschen, weiß er sehr, sehr viel. Aber weil er so viel weiß, weiß er auch, wie wenig wir wissen. Und er ist in dieser Behörde umgeben von Leuten, die objektiv viel weniger wissen als er, aber subjektiv total sicher sind, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und da knallt es natürlich ständig. Und ich glaube, dass das auch eine Realität in deutschen Sicherheitsbehörden ist. Also als Journalist arbeite ich ja zu diesen Themen und spreche öfter mal solche Leute. Und das ist, glaube ich, nicht ganz absurd, was ich da schildere.
Also Sie haben nicht nur im Nahen Osten und im Mosul recherchiert, sondern ausführlich auch beim deutschen Verfassungsschutz. Wie ist das? Können Sie uns eigentlich sagen, wenn wir jetzt so einen Attentäter wie Amis Amri haben, obwohl der schon vorher einschlägig bekannt ist, wie kann es eigentlich sein, dass der so ein Attentat ausübt?
Wir haben uns bei der Zeit diesen Fall Amis Amri sehr genau angeguckt, ein paar Monate nach diesem Attentat. Und ich glaube, ein Schluss, zu dem man da kommen muss, ist eigentlich ein ganz verständlicher. Wenn alle Leute wüssten, wie viele Gefährder die Sicherheitsbehörden zu jedem gegebenen Zeitpunkt im Blick haben, dann könnte man auch leichter verstehen, wieso sie jemanden wie Anis Amri nicht sofort nach ganz oben auf die Liste katapultiert haben. In Berlin war es sehr, sehr, sehr präzise nachzuzeichnen, dass die Wahl hatten, entweder wir bleiben an dem dran oder wir knüpfen uns den anderen Jungen vor, den wir für viel gefährlicher halten. Diese Entscheidung war sogar nachvollziehbar zu einem gewissen Grad. Diese Leute in den Sicherheitsbehörden sind ja nicht alles Idioten. Da geht sicher mal was schief, so wie in der Zeitung auch was schief geht. Aber wenn ich einen Fehler mache, dann korrigiere ich den nächste Woche und es ist keiner tot. So, und in den Sicherheitsbehörden arbeiten Leute, die die Verantwortung auf sich nehmen, diese Sicherheit zu gewährleisten. Das ist eine schwierige Aufgabe.
Also es gibt eine große Zahl von Gefährdern, sagen
ja,
Sie.
Die Zahl ist ja bekannt, aber je näher man sozusagen, also was nicht so sehr bekannt ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit, ist, wie viel der einzelne Beamte in diesen Sicherheitsbehörden zu betreuen hat an Fällen. Mit wie vielen Fällen der jeden Tag konfrontiert ist.
Müssen wir denn jetzt durchaus Angst haben, wenn wir zum Beispiel zu Fußballspielen oder anderen Großereignissen gehen? Sie schildern das so, als wenn wir wirklich da um unser Leben fürchten müssen.
Nein, ich glaube nur, also die Gefahr ist real und die absolute Zahl der Leute, um die es hier geht, ist im Grunde auch beherrschbar. Aber, und das soll überhaupt nicht zynisch klingen, beherrschbar heißt, nach allen gängigen Regeln der Terrorabwehr, wir können 9 von 10 Anschlägen verhindern. So, und die goldene Regel des Terrorismus ist, wir müssen einmal Glück haben, ihr müsst jedes Mal Glück haben. Eine gute Terrorabwehr schafft es, 9 von 10 Anschlagsversuchen zu unterbinden. Es ist ein realistisches Szenario, dass es einen Anschlag im Jahr in Deutschland geben wird. Und das ist, Terror lässt sich nicht verhindern. Darum gibt es Terror, weil er einfach ist.
Und da, genau das passierte auch, als sie an ihrem Roman gearbeitet haben. Die grauenhaften Attentate zum Beispiel in Paris passierten genau da. Da hat die Realität, die Romanwirklichkeit auf absurde Weise gespiegelt. Wie fühlt man sich da eigentlich als Autor?
Ja, das ist merkwürdiges Gefühl. Ich hatte das auch schon bei meinem ersten Buch und jetzt ist es wieder passiert. Auf eine Art ist das eine Bestätigung, also dass man nah an der Realität sich bewegt und Dinge vorempfindet, die dann zum Teil oder in sehr ähnlicher Art und Weise tatsächlich eintreten. Ist natürlich eine Bestätigung, die mich nicht froh macht und nicht glücklich macht, die aber möglicherweise die Relevanz des Themas unterstreicht. Und es gibt ja einen Grund, warum, also ich arbeite ja auch journalistisch zu diesem Thema, aber warum schreibt man einen Roman drüber? Ich glaube, weil ein Roman eben manchmal wahrer ist als die Wahrheit sozusagen, also weil man die Zusammenhänge besser schildern kann, wenn man nicht gezwungen ist, für alles einen Beleg in der Realität zu finden.
Also Sie haben nicht diesen Wahrheitsanspruch, den wir heute dem Journalismus natürlich abverlangen. Das ist ganz klar.
Zurecht.
Das muss auch so sein. Dann gibt es aber auch, muss ich auch noch kurz ansprechen, diese Journalistin in Ihrem Buch. Also ja. Der Journalismus kommt nicht so richtig gut
weg. Was nur fair ist, den Journalismus da in die Kritik auch zu integrieren. Also in den Sicherheitsbehörden läuft ja auch nicht alles gut. Da werden massive Fehler gemacht und Leute benehmen sich unmöglich. Und im Journalismus, es gibt ja dieses Dreieck zwischen Sicherheitsbehörden, Terroristen und Journalisten. Wir spielen ja eine Rolle in der Gleichung. Wir können Geheimnisse verraten der Sicherheitsbehörden, dann gefährden wir Leute. Wir können der Propaganda des IS auf den Leim gehen, dann befördern wir deren Ziele. Das ist eine schwierige Rolle, da wird auch viel falsch gemacht. Und ich finde das fair, wenn man als Journalist, der einen Roman schreibt und anderen sozusagen ans Bein pinkelt, seine eigene Branche dann auch entsprechend darstellt.
Also muss jeder Journalist sich Gedanken machen, was würde er für eine gute Geschichte tun? Gibt es ethische Maßstäbe, die ihm vielleicht den Plot oder die gute Geschichte verbieten?
Ja, die gibt es definitiv und ich habe oft Geschichten nicht gemacht man kann schon sagen, moralischen oder ethischen Erwägungen heraus. Es gibt aber unter Journalisten auch Zyniker, denen das egal ist. Also da braucht man gar nicht drum herumreden. Das ist definitiv der Fall. Es gibt auch diesen unguten Sog, wenn man das Gefühl hat, ja, wir haben eine Geschichte. Und dann lässt man alles außer Acht, was dieser Geschichte widerspricht. Und dann entsteht eine Wahrheit, die es nur auf dem Papier gibt. Ein Fall, eine Geschichte, die sich in der Realität gar nichts mit der Realität zu tun hat, weil sie nur auf dem basiert, was der Journalist zufälligerweise zu greifen bekommt. Und das habe ich auch versucht, in Jenseits zu beschreiben. Die Realität von Gent und die Realität der Sicherheitsbehörden und die Realität der Journalisten lässt sich nicht in Einklang bringen.
Also jeder hat, Sie schauen den Leuten ja sehr genau in die Köpfe, jeder hat seine Realität. Das ist manchmal gar nicht so böse gemeint, aber man sollte immer vorsichtig sein, auch wenn man zum Beispiel journalistische Texte, ja, die etwas reißerisch geschrieben sind, wenn man die liest. Wie ist das, Ihr Romanheld wird zum IS-Kämpfer? Das wollen wir jetzt nicht verraten, was ihm alles zustößt. Der wird zum Terroristen im Irak. Hätte man ihn auf diesem Weg aufhalten, hätte man ihm helfen können?
Möglicherweise ja. Und mir widerstrebt auch der Gedanke, dass man keinen von diesen Leuten hätte aufhalten können. Am Ende geht es darum, dass Gent ein Bedürfnis hat, ein großes Bedürfnis. Große Fragen, die große Antworten verlangen. Er ist in einer schweren Krise. Es gibt niemanden, der ihn erreichen kann, außer durch Zufall, Pech oder Verstrickung. Dieser Taxifahrer, der sozusagen dieses Tor aufstößt in diese neue Welt für Gent. Was, wenn er jemanden anders getroffen hätte? Was, wenn er eine Frau kennengelernt hätte, die ihm hätte helfen können? Oder ein Musikstück gehört hätte, das ihn ähnlich mitnimmt? Oder an der Kirche vorbeigelaufen wäre, nachts um drei reingelaufen wäre, ein Orgelkonzert gehört hätte und vielleicht hätte ihm das Herz geöffnet? Und vielleicht passieren solche Dinge auch bei all den Leuten, die nicht zum IS gehen. Ich glaube, vieles ist Zufall. Und dann kommt es darauf an, wie viel Zeit bleibt denn dem Rest der Gesellschaft genau hinzugucken und dann zu gucken, wie kann ich jemanden aufhalten. Das ist oft sehr wenig Zeit, die Erfahrung machen wir immer wieder. Das ist oft ein Prozess, der in wenigen Monaten dazu führt, dass Leute ausreisen ins Kriegsgebiet. Da bleibt nicht viel Zeit.
Sie haben da auch eine Figur, die heißt Titus Brandt. Die haben eine Hilfsorganisation gegründet, speziell für solche Angehörige, für solche Hilfe. Das ist eigentlich eine ganz positive Figur, die da auftritt und die auch den Eltern von Gent dann zunächst hilft, die Eltern auch vor die Journalisten so ein bisschen abschirmt. Und da gibt es eine Stelle in Ihrem Roman, da fassen Sie zusammen, was junge Menschen umtreibt, wenn sie zu Terroristen werden. Also Sie schauen ein bisschen in den Kopf von Titus Brandt, der sich um diese Fälle kümmert und diese Wege beobachtet. Aber diese Romanheldenstelle zeigt zugleich, dass wir auch alle Fragen auch in diesem Zusammenhang nie werden beantworten können. Mögen Sie uns vielleicht zum Abschluss diese Zeilen aus Ihrem Roman vorlesen?
Na klar. Erst am Abend, Wenn er so wie jetzt in seinem Garten saß, erlaubte er sich, diesen Gedanken nachzugeben. Er hatte mehr als nur einen der Jungs kennengelernt, bevor sie abgehauen waren. Hatte gesehen, wie die Basecaps verschwanden, die Hoodies durch lange Gewänder ersetzt wurden, das ständige Grinsen einer undurchdringlichen Ernsthaftigkeit wich. Und wie, wenn man genau hinhörte, sogar das Ghetto-Nuscheln nachließ und die Aussprache deutlicher wurde. Ein besonders grotesker Nebeneffekt der neu erworbenen Selbstdisziplin und Entschlossenheit. Aber wenn er die Jungs dann, wie es mitunter vorkam, in den Videos aus dem Kampfgebiet wieder sah, die Bärte faustlang, in den Augen ein Flackern, die Finger am Abzug, dann fragte er sich trotzdem, wieso er sich einbildete, helfen zu können. Etwas beobachten heißt ja nicht, es zu verstehen, schoss es ihm durch den Kopf. Es gibt gar kein Rezept. Wir alle improvisieren nur. Trial and Error. Nicht nur ihr, wir auch.
Vielen Dank, Yassin Musharbash. Jenseits, so heißt sein Roman, über einen jungen Mann mitten aus unserer Gesellschaft, der zum IS-Terroristen wird. Ein spannender Roman, ein echter Page-Turner, aber auch ein Roman, der nachdenklich macht und uns die Fragilität unserer modernen Gesellschaft und unserer Situation, in der wir leben, zeigt. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es hat 315 Seiten, kostet 15 Euro. Dankeschön.
Sehr gern.